Ja, dann darf ich Sie jetzt ganz kurz noch auf einen kleinen philosophischen Weg mitnehmen. Die Diskussion über die Unterschiede und Parallelen zwischen Psychosomatik und Psychiatrie sind nichts Neues. Sie wird von Fachgruppen, Spitalserhaltern, Politikern immer wieder geführt. Nicht immer geht es dabei um inhaltliche Sachen, Fragen, sondern oft um, wem gehört welcher Patient. Wer hat Angst, es wird ihm etwas weggenommen. Sehr bald wird dann die Frage aufgeworfen, ja, wo ist denn die Grenze? Wo ist die Grenze zwischen Pädiatrie und Psychosomatik? Wo ist die Grenze zwischen Psychosomatik und Psychiatrie? Und die Frage immer wieder, muss es eine klare Grenze geben? Kann es überhaupt eine klare Grenze geben? Wenn wir versuchen wollen, diese Frage zu beantworten, sollten wir uns bewusst sein, dass wir ein ganz altes, urmenschliches Thema vor uns haben. Denn in Wirklichkeit geht es um die Grenze zwischen Physis und Psyche, zwischen Leib und Seele. Dieses Thema beschäftigt die Menschen seit Jahrtausenden und auch die Philosophen. Es gibt diejenigen, die zum Dualismus neigen, die sagen, es existiert Geist und Materie nebeneinander und beschäftigen sich mit den daraus resultierenden Fragen. Welche Möglichkeit der Interaktion gibt es? Auf welche Art und wo findet Austausch und Verbindung statt? Andere wiederum, der Monoismus, sagen, es gibt nur eines, es gibt nur Materie. Mentale Zustände sind einfach Gehirnzustände. Oder es gibt nur den Geist. Alles, was existiert, existiert nur und ausschließlich in unserem Geist. Platon hat schon argumentiert, wenn die Seele den Körper überleben kann, müssen es zwei getrennte Systeme sein. Descartes formulierte um 1635 seinen ebenfalls dualen Ansatz dann so: Ich kann mir klar und deutlich vorstellen, dass Geist ohne Materie existiert. Was man sich klar und deutlich vorstellen kann, ist zumindest prinzipiell möglich. Also ist es zumindest prinzipiell möglich, dass Geist ohne Materie existiert. Wenn es prinzipiell möglich ist, dass Geist ohne Materie existiert, dann müssen Geist und Materie verschiedene Entitäten sein. Da also Geist und Materie verschiedene Entitäten sind, ist der Dualismus folglich wahr. Gut, schlüssig argumentiert. Dieser interaktionistische Substanzdualismus prägte in den letzten Jahrhunderten unser westeuropäisches Menschenbild und auch das der Medizin. Die einen behandelten den Körper, die anderen die Seele. Die moderne neurobiologische Forschung macht es aber komplizierter. Denn bis jetzt konnte die Grundannahme, keine Veränderung der mentalen Zustände eines Menschen ohne eine neurobiologische Veränderung seines Gehirns, nicht widerlegt werden. Heute vertritt etwa der im deutschen Sprachraum bekannte Neurobiologe und Philosoph Gerhard Roth eine Form des sogenannten nicht-reduktiven Materialismus. Und so ähnlich hat sich es auch in der Medizin weiterentwickelt. Es hat sich zunächst die Psychiatrie als eigenes, unabhängiges Fach, das neben den internistischen und chirurgischen steht, etabliert. Doch gleichzeitig hat sich aus den internen Fächern und auch aus der Pädiatrie etwas entwickelt, das sich mit Menschen beschäftigt, deren Erkrankung Körper und Seele betrifft. Dass es da einen Zusammenhang geben kann, ist dem Menschen nicht neu. Wie wir schon gehört haben, selbst im Buch der Sprüche Salomons im Alten Testament findet die Psychosomatik schon Erwähnung. Auch Avicenna im 11. Jahrhundert hat bereits psychische Gründe für somatische Beschwerden seines Patienten beschrieben. Der Begriff Psychosomatik tauchte das erste Mal 1818 bei Josef Heinroth auf. Er versuchte, jedes Krankheitsgeschehen in seinen psychischen, somatischen und lebensgeschichtlichen Gesamtzusammenhängen zu sehen. Die weitere Entwicklung wurde unter anderem durch Einflüsse der verschiedenen tiefenpsychologischen Schulen, philosophisch-anthropologischer Ansätze, zum Beispiel Viktor von Weizsäcker mit seiner Einführung des Subjekts in die Heilkunde, der Systemtheorie, Ture von Uexküll mit seinem dynamischen biopsychosozialen Modell und der Weiterentwicklung der Psychophysiologie, Psychoneuroendokrinologie und Psychoneuroimmunologie geprägt. Axel Schweikart definierte 2005 Psychosomatik wie folgt. Psychosomatik bedeutet, dass Körper und Seele zwei untrennbar miteinander verbundene Aspekte des Menschen sind, die nur aus methodischen Gründen oder zum besseren Verständnis unterschieden werden. Dies bedingt keine lineare Kausalität in dem Sinne, dass psychische Störungen körperliche Krankheiten verursachen. Solches würde zu einem Dualismus führen, bei dem es Krankheiten mit psychischer Genese und Krankheiten mit somatischer Genese gäbe. Ein einheitliches Modell für die Wechselwirkung zwischen Körper, psychischen Prozessen und Umwelt existiert noch nicht. Meist werden Teilaspekte beschrieben, die von unterschiedlichen Theorien aufgenommen werden. Das heißt doch, wenn es so unterschiedliche Modelle gibt, wie ein Mensch und seine Krankheit gesehen werden können, dann muss es auch unterschiedliche Behandlungsstrategien geben. Das würde dann vielleicht einfach die gleichwertige Koexistenz zwischen Pädiatrie, Psychosomatik und Psychiatrie bedeuten, ohne eine konkrete, klare Abgrenzung voneinander. Dazu kommen Forschungsergebnisse der Neurobiologie, die die Zukunft vielleicht ganz anders aussehen lassen, weil wir viele Krankheitsmodelle nicht mehr aufrechterhalten können. Wie schaut das jetzt in der Realität aus? Der Patient landet zunächst dort, wo er nach unserer Vorstellung mit seiner Präsentiersymptomatik hingehört. Ist es ein körperliches Symptom, kommt er auf die Pädiatrie. Zeigt er das, was sich in den letzten Jahrhunderten als psychisches Symptom etabliert hat, kommt er auf die Psychiatrie. Die Pädiatrie sieht ihre Aufgabe darin, den Körper zu behandeln. Die Psychiatrie, die Seele. Dabei werden wir immer genauer. Es bilden sich immer mehr Unterbereiche hervor, die sich mit nur einem Aspekt des Menschen beschäftigen. Wir haben ein immer detaillierteres Spezialwissen. Und gleichzeitig gibt es Patienten, die sich in dieses duale System nicht so leicht hineinbringen lassen, die vielleicht Behandlung von Körper und Seele brauchen oder wo die körperliche Symptomatik vielleicht psychische, neurobiologische Ursachen hat. Das allein ist schon eine komplexe Geschichte. Dazu kommt, dass wir heute wissen, dass zu Gesundheit auch immer das soziale Umfeld gehört. Ich denke, dass aufgrund der neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie unser Bild von der Abgrenzung somatischer von psychiatrischer Erkrankungen sich sehr stark verändern wird. Schon jetzt ist klar, dass bei vielen psychischen Erkrankungen eine ganz konkrete somatische Veränderung im Gehirn Ursache oder Folge ist. Vielleicht können wir dahin kommen, dass wir Spezialisten für einige Teilbereiche des Menschen werden können, die im ständigen Austausch mit anderen Spezialisten sind, in dem Bewusstsein, ein komplexes Gesamtkunstwerk vor uns zu haben, zu groß, als dass ein Mensch alles darüber wissen kann. Vielleicht ist die Zukunft der Psychosomatik zunächst noch mehr die Vernetzung einzelner Spezialisten. Und der Begriff selber wird vielleicht sogar irgendeinmal veraltet sein. Ebenso wird sich vielleicht die Psychiatrie irgendwann einmal über eine neue Definition oder einen anderen Namen Gedanken machen müssen. Dass es von Seiten der Psychiatrie schon jetzt oft heißt, sie könne viele Patienten behandeln, die eigentlich auf der Psychosomatik behandelt werden, ist für mich in Wirklichkeit ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber noch haben wir zwei getrennte Systeme und solange die beiden nicht ganz zusammengefunden haben, ist eine Pädiatrie ohne Psychosomatik nicht denkbar. Ich denke, die Psychosomatik kann mithelfen, die Bereiche Pädiatrie und Psychiatrie in Zukunft zu gemeinsamen Behandlungseinheiten für Kinder und Jugendliche zu machen. Umso wichtiger wäre es, sich anhand der neuen Entwicklungen der Forschung neue Wege in unserem Verständnis für die Behandlung unserer Patienten zu überlegen, anstatt ständig von Abgrenzung zu reden oder wem gehört die Psychosomatik eigentlich. Heben wir den Spalt zwischen Physis und Psyche auf und wenden uns wieder mehr dem Menschen als Ganzes zu. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.